Moin! Wenn ihr gerade das erste Mal bei mir in Podcast reinhört und euch gleich die allererste Folge anhört, dann entschuldigt bitte, bitte die Tonqualität. Ihr werdet, falls ihr den Podcast weiterhört, werdet ihr merken, dass die Tonqualität und auch der Rest einfach besser wird und ich bzw. wir mittlerweile gewachsen sind. Also lasst euch nicht abschrecken und schaltet nicht direkt wieder ab, sondern hört einfach weiter. Transpondercode 77.
Hallo und ein herzliches Moin Moin zur allerersten Folge von Transpondercode 77. Mein eigener Podcast, die allererste Folge meines eigenen Podcasts. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder Flugunfällen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, meinen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werde ich erstmal alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der gesamten Welt erzählen und dafür recherchiere ich für euch im Internet, lese Berichte, schaue mir Reportagen an und mit etwas Glück finde ich sogar den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Und das Ganze trage ich für euch zusammen, damit ich euch alles ganz genau erzählen kann. Bitte beachtet die Triggerwarnung zu jeder Folge, die ihr in den Shownotes findet. Und beachtet jetzt nochmal, wer irgendwie ein Problem hat mit Flugzeugabstürzen, sollte hier besser nicht weiterhören. Naja, und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in die erste Folge. Und im Anschluss könnt ihr mir gerne euer Feedback bei Instagram zukommen lassen. Und bei Instagram findet ihr mich unter Transpondercode 77. Heute, in der ersten Folge meines Podcasts, geht es um die Flugzeugkatastrophe von Überlingen. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Das ist der Unfall zwischen DHL Flug 611 und Bashkirian Airlines Flug BTC 2937. Und ereignet hat sich das Ganze am späten Abend des 1. Juli 2002. Und jetzt nochmal ein bisschen genauer. Es geht um den Zusammenstoß einer Tupolev 154M von Bashkirian Airlines und einer Boeing 757-200PF, die Fracht im Auftrag für die DHL flog. Die Tupolev 154M gehörte damals zu den beliebtesten Mittelstreckenflugzeugen. Es war ein sehr modernes Flugzeug, das auch schon den internationalen Lärmvorschriften entsprach. Und das M bei 154M steht für eine bestimmte Ausführung des Flugzeugs. Es war, bzw. ist immer noch, 60,9 Meter lang, hat eine Spannweite von 37,5 Metern und besitzt insgesamt 3 Triebwerke. Jeweils 1 unter jedem Flügel und das 3. mittig am Heck der Maschine. Und voll besetzt kann sie 240 Passagiere transportieren. Zur Besatzung an diesem Abend gehört der in Deutschland geborene Russe und Pilot der Maschine Alexander Gross, sein Co-Pilot Oleg Grigoriev, Flugingenieur Oleg Valev, Flugnavigator Sergei Karlov und 4 Flugbegleiterinnen. Und dazu kam noch Murat Itkulov, der an diesem Tag eigentlich als Co-Pilot fliegen sollte, aber da es um eine Beurteilung von Kapitän Gross ging, übernahm das Ganze Oleg Grigoriev. Und zusammen hatten die 5 schon über 45.000 Flugstunden. Kapitän Gross alleine mehr als 12.000. Co-Pilot bzw. erster Offizier und Chefpilot der Bashkirian Airlines Grigoriev über 8.500, Flugingenieur Valev über 4.200, Flugnavigator Karlov mit rund 13.000 und der eigentliche erste Offizier Itkulov mit knapp 7.900 Flugstunden. Der 52-jährige Alexander Gross hat seine Pilotenlizenz 1972 erhalten. Seit 1991 ist er mittlerweile auf internationalen Routen unterwegs. Aber er war nicht der Einzige aus seiner Familie, der das Herz an die Fliegerei verlor, denn auch seine Frau und seine beiden Töchter waren als Flugbegleiterin unterwegs. Und auch auf Flug BTC 2937 sollte eigentlich eine seiner Töchter dabei sein. Allerdings wurde dies im letzten Moment geändert. Und da konnte ich einfach nicht herausfinden, warum das geändert wurde. Das habe ich nirgendwo gefunden. So, kommen wir jetzt nochmal zu DHL Flug 611. Die Boeing 757 ist ein Flugzeug mit insgesamt 2 Triebwerken. Gebaut ist die Maschine extra für Mittelstrecken. Die in den Unfall verwickelte 757-200PF ist eine spezielle Frachtversion. Daher steht das PF in der Typbezeichnung auch für Parcel Freighter. Sie ist 47,32 Meter lang und hat eine Spannweite von 38,05 Metern. Dadurch, dass sie nur zum Transport von Fracht konzipiert wurde, befanden sich auf dem Unglücksflug nur der Kapitän und sein erster Offizier im Cockpit der Maschine. Kapitän war in dieser Nacht der 47 Jahre alte Brite Paul Phillips, der mit über 10.000 Flugstunden und seinen 13 Jahren, die er zu dem Zeitpunkt schon bei DHL beschäftigt war, als alter Hase im Geschäft galt, und sein 34-jähriger kanadischer erster Offizier Brent Campioni, seit 3 Jahren bei DHL beschäftigt und mittlerweile über 500 Flugstunden. So, und nachdem wir jetzt einiges drumherum geklärt haben, würde ich sagen, springen wir zum 1. Juli 2002, dem Tag des Unglücks. Gegen 21 Uhr bekommt Flug BTC 2937 mit 69 Personen an Bord auf dem Flughafen Moskau-Domodedowo die Starterlaubnis und macht sich auf den Weg nach Barcelona. In Barcelona sollen sie eigentlich morgens um 2 Uhr des nächsten Tages landen. Und der Flug ist ein Charterflug für Kinder aus Ufa. Die Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren gingen dort auf eine Schule für Hochbegabte. Und da sie so hervorragende schulische Leistungen hatten, gab es diese Reise als Belohnung. Allerdings waren auch 3 Personen mit dem Flugzeug, die nichts mit der Schule in Ufa zu tun hatten, nämlich Svetlana, Konstantin und Diana. Und die drei wollten zu Svetlanas Mann und dem Vater der beiden Kinder, der sich schon seit einem Jahr in Spanien aufhielt. Dort hat er einen Hausbau betreut und bevor er jetzt zurück in die Heimat wollte, planten sie noch einen gemeinsamen Familienurlaub. Da aber alle Flüge ausgebucht waren, haben sie die Chance bekommen, mit in diese Chartermaschine für die Kinder aus Ufa zu steigen. Und auch der Charterflug an diesem Tag war eigentlich nur eine Notlösung. Denn die Kinder aus Ufa sollten schon einen Tag früher fliegen. Allerdings hat der Busfahrer, der sie zum Flughafen bringen sollte, sich innerhalb von Moskau so verfahren, dass die Maschine am Tag davor ohne die Kinder abflog. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, was für eine Tragik dahinter steckt. Ich meine, weder die drei noch die Kinder aus Ufa sollten überhaupt in dieser Maschine sitzen. So, die ersten 2 Stunden des Flugs verliefen ohne Vorkommnisse. Kurz nach 23 Uhr startet auch DHL Flug 611 auf dem Flughafen von Bergamo in Italien und macht sich auf den Weg nach Brüssel. Und es ist ungefähr 23.20 Uhr, als sich Paul Phillips, der Kapitän von Flug 611, bei der Bezirkskontrollstelle des süddeutschen Luftraums meldet. Bei ACC, der Area Control Center. Diese wird von der schweizerischen Flugsicherheitsbehörde Skyguide betrieben. Und dort sind zu diesem Zeitpunkt 2 Fluglotsen im Dienst, von denen sich allerdings einer gerade in seiner Ruhephase befindet. Und der verbliebene Lotse ist der 35-jährige Peter Nielsen, ein Däne, der seit 1995 in Zürich bei ACC arbeitet. Im Jahr 1991 hat er in Kopenhagen mit seiner Ausbildung zum Fluglotsen begonnen und sie im Jahr 1994 mit der Fluglotsenlizenz abgeschlossen. Ein weiteres Jahr arbeitete er noch in Kopenhagen, bis er 1995 nach Zürich wechselte und dort bis 96 alle erforderlichen Lizenzen beisammen hatte. Bis 2001 gab es keine Probleme. Aber im Mai des genannten Jahres kam es zu einem Verstoß, der auch von der Swiss BFU, also dem Schweizer Büro für Flugunfalluntersuchung, untersucht wurde. Und auch da konnte ich wieder nicht herausfinden, worum es ging. Also es steht zwar überall, dass es da einen Vorfall gab, aber was da genau passiert ist, weiß ich nicht. Bei dem ersten Funkkontakt wies Nielsen den Piloten an, auf Flugfläche 320 zu steigen. Und da muss man jetzt kurz sagen, Flugflächen sind quasi die Höhen. Also Flugfläche 320 steht für 32.000 Fuß Höhe. Da Phillips aber Treibstoff sparen wollte, bat er Nielsen um die Erlaubnis, auf Flugfläche 360 zu steigen, also auf 36.000 Fuß. Und Phillips bekam die Erlaubnis und die Boeing 757 begann zu steigen. Laut der Flugdatenschreiber haben sie die gewünschte Höhe um 23.29 Uhr und 50 Sekunden erreicht. Durch Wartungsarbeiten am Tower war die Kollisionswarnleuchte außer Betrieb und auch die Telefonleitung funktionierte nicht die ganze Nacht. Denn auch an dieser wurden Wartungsarbeiten durchgeführt. Nielsen war also derjenige, der sich darum kümmern sollte, dass sich Flug BTC 2937 und DHL Flug 611 zwar kreuzen, aber eben mit genug Höhenunterschied. Das Problem war, der Lotse musste sich zeitgleich auch noch um ein Flugzeug kümmern, das verspätet in Friedrichshafen landen sollte. Um 23.30 Uhr meldet sich auch das russische Charterflugzeug bei ACC. Sie gaben ihre Flugdaten durch und der Lotse bestätigte diese. Allerdings flogen nun beide Maschinen auf der gleichen Höhe von ca. 11.000 Metern. Die Flugsicherung in Karlsruhe sieht, dass sich die zwei Flugzeuge wahrscheinlich sehr nahe kommen und versucht vergeblich in Zürich bei ACC anzurufen. Aber wie durch die eben schon erwähnten Wartungsarbeiten funktionierte das Telefon nicht. Ein paar Minuten später, um 23.34 Uhr und 42 Sekunden, springen in den Cockpits die Kontrollsysteme TCAS an. TCAS steht für Traffic Alert and Collision Avoidance System. Und Ende der 80er kam TCAS nach einer Entwicklungszeit von knapp 30 Jahren auf den Markt und soll Kollisionen in der Luft vermeiden. Alle kommerziell genutzten Flugzeuge mussten diese ab einer Gesetzesänderung von 1987 bei mehr als 30 Plätzen nachrüsten. Dies war zwar nur eine Vorschrift für den amerikanischen Luftraum, aber so mussten eben alle Flugzeuge, die nach Amerika fliegen wollten, beziehungsweise auch nur den amerikanischen Luftraum kreuzen wollten, dieses System nachrüsten. Und von TCAS gibt es drei verschiedene Entwicklungen. Heute sprechen wir über TCAS 2. Bei TCAS 2 werden nur die zwei vertikalen Ausweichmöglichkeiten genannt: steigen und oder sinken. Horizontal, also um sich herum, kann TCAS auf eine Reichweite von 37 bis 74 Kilometer eingestellt werden. Bei der Höhe ist der Spielraum deutlich kleiner, da sprechen wir von plus minus 10.000 Fuß, also ungefähr 3.048 Meter. Sollten sich also zwei Flugzeuge zu nahe kommen, berechnen die Systeme die besten Ausweichmöglichkeiten. Heißt einfacher gesagt, dem einen Flugzeug wird gesagt, es soll sinken und das andere wird zum Steigen aufgefordert. Fast zeitgleich erkennt auch Nielsen auf seinem Radar, dass Flug BTC 2937 und DHL Flug 611 auf gleicher Höhe sind und 7 Sekunden nach der ersten TCAS-Meldung im Cockpit weist er den russischen Piloten der Tupolev an, auf Flugfläche 350 zu sinken und warnt sie vor dieser Gefahrensituation. Das haben die Piloten zwar verstanden, allerdings bestätigen sie dies nicht sofort, weil TCAS sie eigentlich anweist, zu steigen. Und passend dazu ertönte aus dem TCAS der Boeing die Anweisung zu sinken. Die Cockpit-Crew der Tupolev bemerkte die unterschiedlichen Anweisungen und genau das war es, was sie kurz stutzig werden ließ. Aber nicht so sehr, denn sie folgten doch der Anweisung von Nielsen aus der Flugkontrollstelle. Nielsen sprach noch einmal zu Flug 2937 und wiederholte seine Anweisung. Diesmal bekam er sofort die Bestätigung und damit dachte er, die Sache wäre erledigt. Wir achten also nochmal auf die Uhrzeit. Das zweite Mal, als Nielsen die Russen ansprach, war es genau 23.35 Uhr und 3 Sekunden. Und wieder 7 Sekunden später, nämlich um 23.35 Uhr und 10 Sekunden, befolgte Kapitän Phillips von Flug 611 die Anweisung von TCAS und ging in den Sinkflug. Weitere 3 Sekunden später meldete sich Nielsen erneut bei der russischen Crew. Er warnte sie vor DHL Flug 611, allerdings irrtümlicherweise aus einer falschen Richtung, aber von Flugfläche 360. Auf dem Stimmrekorder ist 9 Sekunden vor dem Crash zu hören, dass die Piloten das andere Flugzeug suchen. Das Problem war, dass sie in einer falschen Richtung suchen. Und nur 2 Sekunden vor dem Crash müssen sie sich gesehen haben. Denn aus den Aufzeichnungen der Flugdatenschreiber geht hervor, dass das der Moment war, als Kapitän Gross begann, die Maschine stark hochzuziehen und Kapitän Phillips tat genau das Gegenteil und drückte die Steuersäule, soweit es ging, nach vorne. Aber es ist zu spät. Um 23.35 Uhr und 32 Sekunden kommt es in ca. 10.500 Meter Höhe zum Zusammenstoß. Die Tupolev flog ein paar Meter über der Boeing, sodass diese den Rumpf der Tupolev mit ihrem Seitenleitwerk kurz vor den Flügeln aufriss. Die Tupolev brach in 2 Hälften und wurde über 2 Kilometer weit zerstreut. Die Boeing war aufgrund des zerstörten Seitenleitwerks nicht mehr steuerbar und stürzte knapp 8 Kilometer weiter auf unbewohntes Gebiet in der Nähe von Ow-Wing. Erst gegen 23.47 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle Bodensee in Friedrichshafen erste Hinweise auf einen Flugzeugabsturz ein. Vorher hatten zwar Bewohner viele kleine Brände zwischen Ow-Wing und Überlingen gemeldet, aber mehr war nicht bekannt. Die Rettungsleitstelle löste Großalarm aus und schickte unter anderem 2 Rettungshubschrauber, 10 Rettungswagen, 2 Rettungshundestaffeln und weitere Löschzüge zum Unglücksort. Es dauerte weitere 38 Minuten, bis die technische Einsatzleitung alarmiert wurde und sich in Überlingen eingerichtet hatte. Währenddessen waren die Feuerwehren die meiste Zeit damit beschäftigt, diverse Brände zu löschen, die durch die Wrackteile in Brand geraten waren. Die Trümmer waren über eine Fläche von ca. 30 Quadratkilometern verteilt und trotz all dem begann ein Großteil der Retter, die gesamte Fläche in der Dunkelheit nach Überlebenden abzusuchen. Weitere Rettungshubschrauber, darunter zwei aus der Schweiz und ein Großraumhubschrauber der Bundeswehr, beteiligten sich an der Suche. Und tatsächlich, ein bisschen mehr als 2 Stunden nach der Kollision, genauer gesagt gegen 1.45 Uhr, fanden Retter die ersten 8 Leichen. Die Bergung der restlichen eingeschlossenen Verstorbenen begann am 3.7. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung war vor Ort, als das THW mit Trennschleifern und Rettungsscheren den Rumpf der Tupolev zerteilt. Machen wir einen Sprung zum 6.7. Und das ist auch der Tag, an dem die Bergung aller Opfer endet. Auch die 5 Leichen der Cockpit-Crew wurden geborgen. Und damit man mehr Zeit hat, um die Opfer zu identifizieren, brachte man sie in einen Stollen, denn da waren die Witterungsbedingungen einfach besser. Jetzt muss man ja sagen, es ging um 71 Leichen, die bringt man ja nicht mal eben in der Gerichtsmedizin unter. Also das ist ja, so viel Platz gibt's ja nirgends. Und erst am 8.7., also genau 7 Tage nach dem Unglück, wird der Einsatz für beendet erklärt. Und jetzt kommen wir mal zum Unfallbericht der BFU, also der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Jetzt machen wir einen großen Zeitsprung, denn dieser erscheint erst am 19. Mai 2004 und umfasst 160 Seiten. Sie kommen zu dem Schluss, dass einige Fehler den Unfall begünstigten, zum Beispiel technische Mängel durch Wartungsarbeiten, aber auch Fehler beim Betreiber von ACC in Zürich, also Skyguide, der Besatzung der Tupolev und auch der Besatzung der DHL-Maschine. Gerade die Firma Skyguide scheint es seit Jahren in den verkehrsarmen Nachtstunden so gehandhabt zu haben, dass zwar 2 Lotsen da waren, allerdings befand sich davon einer immer in einer Ruhephase und es war nur 1 Lotse aktiv im Dienst. Die BFU betont aber auch, dass es keinen Alleinschuldigen bei diesem Crash gibt. Die Flugzeuge waren laut Bericht in einwandfreiem Zustand. Die Boeing war zu dem Zeitpunkt schon 11 Jahre alt, aber wurde kurz vorher noch general überholt und alle Systeme an Bord funktionierten ohne Probleme. Die Tupolev war zum Zeitpunkt des Crashs gerade einmal 6 Jahre alt. Und man kam zu dem Schluss, dass Peter Nielsen durch die nicht funktionierenden Systeme bzw. Ersatzsysteme, die auch nicht wirklich funktioniert haben, mit denen er vergeblich versuchte, den Flughafen Friedrichshafen zu erreichen, um auf eine bevorstehende Landung hinzuweisen, einfach abgelenkt war. Auch den Piloten wird im Nachhinein Unachtsamkeit vorgeworfen. Kapitän Phillips und sein erster Offizier Campioni sanken zu langsam und Kapitän Gross mit den anderen 4 Flugerfahrenen im Cockpit passte die Sinkgeschwindigkeit nicht der Flughöhe an. In einer ZDF-Dokumentation sagte ein Mitarbeiter der BFU, Zitat, die Systemphilosophie von TCAS sieht vor, dass man dem TCAS folgt und die Anordnung der Flugsicherung zweitrangig ist, in dem Fall also ignoriert werden muss. Es gab aber zum Zeitpunkt des Unfalls keine offizielle Anweisung, dem TCAS zu folgen, es war lediglich empfohlen. Weiter kommt die Untersuchung zu dem Schluss, dass das TCAS der Boeing, also von Flug DHL 611, nicht auf eine hohe Reichweite eingestellt war. Das würde erklären, warum die Piloten des Frachtfliegers erst so spät auf die Annäherung der Tupolev reagiert haben. Und schon am 31.01.2001 ist es zu einer Annäherung zwischen 2 Flugzeugen der Japan Airlines gekommen. Und danach wird vorgeschlagen, dass TCAS mit einer Funktion ausgestattet werden soll, die merkt, ob sich die Piloten daran halten oder nicht. Tun sie dies nämlich nicht, also sinken sie, obwohl sie steigen sollten, dreht TCAS die Meldung in beiden Cockpits einfach um. Dies war aber noch nicht komplett entwickelt und dementsprechend auch noch nicht verbaut. Die Flugzeugkatastrophe ist und bleibt die schwerste der deutschen Geschichte. Und wer jetzt glaubt, dass wir am Ende der Geschichte sind, der liegt falsch. Denn bis jetzt sind wir bei 71 Opfern des Absturzes. Und am Ende der Geschichte werden wir bei 72 Opfern dieses Absturzes sein. Jetzt ist nämlich der Zeitpunkt, an dem wir nochmal kurz an den Anfang der Geschichte springen und uns an Svetlana, Konstantin und Diana zurückerinnern. Die drei, die zu ihrem Vater wollten. Ihr Vater, Vitali Kaloyev. Vitali Kaloyev verlor bei dem Absturz seine gesamte Familie. Und auch jetzt springen wir nochmal in der Zeit, denn wir springen zum 24. Februar 2004, Also noch bevor der offizielle Bericht der BfU veröffentlicht wird, hält Vitali Kaloyev das alles nicht mehr aus. Er hat das Gefühl, dass etwas vertuscht werden soll. Niemand hat sich bis zu diesem Zeitpunkt bei den Hinterbliebenen entschuldigt. Es ist noch niemand verurteilt worden und auch der Fluglotse aus jener Nacht ist immer noch im Dienst. Und das alles konnte und wollte der Vater nicht mehr ertragen. Dieser flog direkt nach dem Absturz nach Deutschland. Er war es, der damals direkt zum Unglücksort eilte und auch Zutritt zum Unglücksort bekam, nachdem er nachweisen konnte, dass seine Frau und die beiden Kinder unter den Opfern sind. Er war es, der selbst nach ihnen in den Trümmern suchte. Und aus einem Bericht der Süddeutschen Zeitung geht hervor, dass er seinen Sohn Konstantin mit zertrümmertem Schädel fand, seine Frau konnte er kaum noch identifizieren und seine vierjährige Tochter hing äußerlich unversehrt in einem Apfelbaum. Dazu sagte Kaloyev später, Zitat, »Meine Tochter flog vom Himmel wie ein Engel. Die Wut in ihm wurde immer stärker und stärker und sie sollte sich entladen.« Anfang 2004 flog er in die Schweiz. Er fragte sich durch die kleine Stadt, die Stand heute um die 20.000 Einwohner hat, und fand das Haus, in dem der diensthabende Lotse jener Nacht wohnte. Dieser lebte dort mit seiner Frau Mette und den gemeinsamen Kindern. Kaloyev stand hinter dem Haus mit Blick auf die Terrasse von Nielsen. Und Nielsen sah den Mann, wusste aber nicht, wer er ist, ging aber trotzdem zu ihm. Er stand ja auf seiner Terrasse. Seine Tochter wollte ihm noch hinterherlaufen, doch das hat Nielsen ihr verboten. Zum Glück. Also zum Glück für die Tochter. Und angeblich möchte Kaloyev Nielsen einen Umschlag mit Fotos seiner Familie geben. Und dieser soll aber abgewunken haben und schlussendlich sind dabei die Bilder wohl in den Schnee gefallen. Und das war der Moment, als Kaloyev zustach und Nielsen innerhalb kürzester Zeit trotz der gerufenen Rettung auf seiner Terrasse verblutete. Und das ist genau das, weswegen ich meinte, eigentlich hat dieses Flugzeugunglück 72 Tote gefordert. Kaloyev wurde festgenommen und im Oktober 2005 wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Haftstrafe von 8 Jahren verurteilt. Er legte Revision ein und dieser wurde teilweise stattgegeben. Und so wurde er im Juli 2007 wegen schwerer Verminderung der Schuldfähigkeit nur noch zu 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Das Urteil blieb bestehen, obwohl er noch einmal in die Revision ging. Aber da Kaloyev zu diesem Zeitpunkt schon 2 Drittel seiner Strafe verbüßt hatte, wurde er direkt danach aus der Haft entlassen und kehrte nach Russland zurück. Jetzt sind wir am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche gefallen hat. Sicherlich gibt es noch das ein oder andere zu verbessern. Wenn ihr da Tipps für mich habt oder einfach nur einen Kommentar dalassen wollt, vielleicht einen lieben Kommentar und nicht gleich was Böses, findet ihr mich bei Instagram unter Transpondercode 77. Und jetzt würde ich sagen, bleibt gesund, wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss!